Tamara Lüttke ist unsere Sprecherin für Clubkultur, Tierschutz, Entwicklungspolitik, Verbraucherschutz und Drogenpolitik. Wir reden mit ihr in dieser Folge über die Situation in den Berliner Clubs und was die Politik unternimmt, um die Einrichtungen zu unterstützen. Auch sprechen wir mit Tamara über die Legalisierung von Cannabis und wie Berlin aus ihrer Sicht mit bekannten Hotspots illegalen Drogenhandels wie dem Kreuzberger Görli umgehen sollte. Und auch wenn sie selbst überzeugte Katzenmama ist, erklärt Tamara uns, warum Berlin tatsächlich die Stadt der Hunde ist. Ja, hallo Tamara.
Hi.
Schön, dass du heute da bist bei uns im Podcast. Du bist die jüngste Abgeordnete der SPD-Fraktion und du bist Rekordmeisterin. Zumindest wenn es um deine Titel geht, also deine Sprechertitel. Du bist nämlich Sprecherin für Clubkultur, Tierschutz, Entwicklungspolitik, Verbraucherschutz und Drogenpolitik.
Korrekt.
Da erstmal vielleicht die Frage, die sich ja vielleicht auch der eine oder die andere stellt. Wie kommt man zu so vielen Titeln? Also zu so vielen Sprecherfunktionen? Meldet man sich da und sagt, ich möchte das alles? Oder wie kommt man dazu?
Also zum einen bin ich auch Rekordmeisterin im Rudern. Ich war zweimal bayerische Landesmeisterin und bin über Jugendtrainee für Olympia angetreten. Das heißt, vielleicht kam da der sportliche Ehrgeiz zu Rekorden.
Ja, das ist gut.
Wie bin ich zu diesen gekommen? Sehr früh, als ich 21 eingezogen bin, wollte ich auf jeden Fall Tierschutz machen. Und ich bin vor der Wiederholungswahl auch nur mit drei kleinen gestartet. Ich wollte unbedingt Tierschutz und Clubkultur machen, weil es einfach Themen sind, in denen ich schon gearbeitet hatte, die mir aber auch besonders wichtig sind und von denen ich auch weiterhin den Eindruck habe, dass sie einfach sehr gut zu mir passen. und Drogenpolitik habe ich auch schon immer mit großer Leidenschaft gemacht, aber die SPD hatte 2021 noch keine eigenständige Sprecherfunktion für Drogenpolitik. Mhm. Und Entwicklungszusammenarbeit wurde ich tatsächlich gefragt, ob ich das machen möchte. Das hatte ich davor nicht auf dem Schirm und mir wurde das dann angeraten. Ich habe mich eingearbeitet und fühle mich damit jetzt auch sehr, sehr wohl. Ich habe zwischen allen Sprecherfunktionen inzwischen auch ganz gute Schnittmengen gefunden. Das eine hängt gut mit dem anderen zusammen. Und bei der Wahlwiederholung 2023 ist dann unsere verbraucherschutzpolitische Sprecherin danach Staatssekretärin geworden. Und Tier- und Verbraucherschutz hängt im selben Haus, also bei der Senatsverwaltung. Deshalb hat sich das angeboten, dass ich das ein Stück weit mitmache. Und weil wir in Gesundheit festgestellt haben, dass eben Drogenpolitik schon so, wie es auch andere Fraktionen zum Teil schon haben, als eigenständiger Sprecherposten für die Wirksamkeit gut passen würde, haben wir uns dafür entschieden, dass wir das dann auch machen.
Also du sagst, okay, es ist zwar viel, deshalb auch viele Themenbereiche, aber dadurch, dass sie sich alle auch irgendwie zumindest teilweise überschneiden, passt es ganz gut für dich zusammen auch.
Absolut, genau.
Okay. Vielleicht fangen wir dann gleich mal mit einem für Berlin, also alle Themen sind für Berlin auch wichtig, aber einen großen Thema für Berlin an, nämlich die Clubkultur. Es ist ja ein Thema mit vielen Facetten, aber auch vor allem der Punkt, dass Clubsterben war jetzt immer wieder in den Nachrichten. Also selbst jetzt größere Häuser, die auch weltweite Namen hatten, wie Watergate, die ist ja zum Beispiel, hat ja die Türen geschlossen. Wobei sie jetzt schon noch weitermachen. Also sie haben jetzt, also den Club gibt es nicht mehr, aber sie haben jetzt so Partyreihen im Sage Beach und so weiter. Ne? Dann also draußen jetzt zumindest in der Saison was zu machen. Also das Label existiert zum Beispiel noch, aber halt nicht mehr der Club da vor Ort. Was kann man da aus deiner Sicht machen? Was kann oder sollte die Politik machen? Was passiert auch schon? Und wie schätzt du diese Prozesse ein? Denn es ist ja nicht einfach nur so der finanzielle Aspekt. Also die Clubs klagen ja auch zum Beispiel darüber, dass weniger Leute kommen. Einfach. Also das hat natürlich auch was mit, dass es vielleicht diese Billigflieger auch so nicht mehr gibt, jetzt wenn es um den Bereich Tourismus geht, dass das vielleicht weggeht, vielleicht. Oder aber auch einfach wegen einem geänderten, sich in der Gesellschaft gewandelten Verhalten, gerade eben bei der eher jüngeren Bevölkerung, die ja hauptsächlich die Clubs anspricht. Also wie siehst du dieses Ganze im Bereich Clubsterben Berlin?
Also zum einen bin ich sehr traurig darüber, dass das Watergate als Clubstandort geschlossen ist. Ich war da wirklich gerne, weil ich die Anlage sehr genossen habe. Und per se ist es jetzt noch nicht ungewöhnlich, dass mal ein Club schließt, dass es das Label weitergibt, dass Partyreihen umziehen, auch von Location zu Location ziehen. Und das ist ja was lange Berlin auch eben so lebhaft gemacht hat, dass es einen stetigen Wandel gibt. Das Problem, das wir seit den letzten Jahren eben zunehmend beobachten, du hast es genannt, ist ein Clubsterben oder zumindest ein wahnsinnig abnehmender Trend, was Neueröffnungen und Umzüge angeht. Das hat viele Faktoren und du hast ganz viele davon schon angesprochen. Die Corona-Krise hat reingehauen, die Corona-Schließungen haben reingehauen. Und ich glaube, was unterschätzt wurde, ist, dass man eine ganze Generation an Feiernachwuchs, an Gästen ein Stück weit verloren hat, weil das Jugendliche sind, die in dem Alter volljährig geworden sind, in der Zeit volljährig geworden sind, aber die Clubkultur nicht erkundet haben und das auch bisher nicht nachgeholt haben. Und,
was aber auch interessant ist, denn eigentlich hätte es ja auch so einen Nachholeffekt dann geben können, gerade weil man es dann nicht konnte, 2 Jahre lang, dass man jetzt aber erst recht.
Darauf haben wir gehofft. Der ist ausgeblieben und das hat mit den Folgen, die danach passiert sind, zu tun. Die Betriebskosten sind enorm in die Höhe geschnellt. Das hat auch die Clubs enorm belastet. Das hat zu einer Preissteigerung auch im Clubbetrieb geführt und führt natürlich auch dazu, dass es für gerade junge Menschen und gerade Leute mit einem geringen Einkommen schwerer zugänglich geworden ist. Ja. Das war auch mit einer der Gründe, als das Mensch Meier zugemacht hat, dass die ganz konkret mit angeführt haben, dass sie gesagt haben, unter diesen Bedingungen wollen wir einfach nicht mehr Clubkultur machen, weil wir finden, dass es ein frei zugänglicher Safe Space sein sollte und das können wir nicht mehr garantieren mit den Preisen, die wir hier nehmen müssten, um überhaupt die Menschen am Laufen zu halten. Das heißt, die Betriebskostensteigerung und generell Kostensteigerungen sind ein enormes Problem. Dazu gehören auch Mietkostensteigerungen. Ne? Die machen es zunehmend schwieriger. Das versuchen wir als Berlin natürlich abzufedern, dort, wo wir es können, weil Clubs auf landeseigenen sind. Clubs sind auch manchmal auf Grundstücken der Deutschen Bahn. Da kann man zumindest politisch auch versuchen einzuwirken und nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen, falls es eben Steigerungen gibt. Und was du auch angesprochen hattest, sind tatsächlich die Flugverbindungen. Die sind nicht irrelevant. Ich finde es gut, dass das Billigfliegen abgenommen hat. Ich finde es schade, dass es wenig Alternativen jetzt aber trotzdem gibt. Also ich glaube, gerade eine zunehmende Nachtverbindung, Nachtzüge hier nach Berlin, die würden sich ja gerade dazu auch total anbieten. Und ich glaube, auch die Clubkultur würde davon profitieren, wenn Berlin tatsächlich zu einem internationalen Drehkreuz wird und mehr Langstrecken und Mittelstrecken auch anbieten kann.
Klar, das ist auch da das Problem. Nun gibt es ja auch schon seit längerer Zeit die Club Commission in Berlin, wo genau auch Politik zusammenkommt mit eben Betreibern und Inhaber von Clubs. Es gibt ja auch noch andere Probleme, Thema Ruhestörung zum Beispiel oder andere Sachen oder eben Begehrlichkeiten der Flächen, wie zum Beispiel dort an der Warschauer Straße mit dem RAW-Gelände. Arbeit der Club Commission, wie bewertest du die? Ist das ein wichtiges Instrument? Sowas gibt es ja auch in anderen Städten, aber auch gerade für Berlin. Ist das wichtig? Ist das von Erfolg geprägt?
Total. Also die Club Commission ist einfach ein super wichtiger Akteur, eben um eine Lobby für Clubkultur ganz konkret zu schaffen und eben auch immer mit genau diesem Fokus. Was mich stört, ist, dass immer mal wieder auch ein Strang in der Debatte aufkommt, der sagt, naja, es gibt ja in jeder Wirtschaftsbranche und auch bei der Gastro einen Wandel. Aber Clubs in die Nähe von Gastronomie zu rücken oder sogar damit gleichzusetzen, verkennt halt eben, dass es dort Kuratoren gibt, wie es eben in anderen Kulturbereichen auch gibt. Es sind nicht einfach nur DJs und Hobbykünstler, die da hin und wieder mal auflegen, sondern Leute, die es halt wirklich zu einer Profession und mit einem sehr, sehr hohen Anspruch machen. Und das stellt die Club Commission hervorragend in den Fokus. Nach der Berliner Club Commission gibt es ja eben auch eine landesweite, eine bundesweite Commission, die Livecom, die das Ganze auch im Bundestag verankert hat. Wir haben Beschlusslagen zuerst hier im Berliner Abgeordnetenhaus getroffen, eben zur Anerkennung, dass Clubkultur eben ein Kulturgut ist, das mit Opern, mit Theatern gleichgestellt werden muss. Dann hat inzwischen auch der Bundestag getroffen diesen Entschluss. Und das fehlt die Umsetzung. Du hast das Thema Lärm erwähnt, auch aus meiner Sicht ein Stück weit während Corona schlimmer geworden. Es ist halt still geworden während Corona und die Leute haben sich ein bisschen dran gewöhnt, dass es ruhiger ist. Und wir beobachten schon, dass Klagen und Beschwerden zugenommen haben und auch die Verwaltungen sind entsprechend strenger geworden, weil bei denen ja die ganzen Beschwerden eingehen. Das heißt, überall, wo man vorher vielleicht noch mal eine grauhartende Duldung ausgesprochen hat, da ziehen die Bezirksämter jetzt langsam schon strenger die Fäden zusammen und setzen Clubkultur auch unter Druck, was dann wieder zu schwindenden Locations und Räumen führt, plus zusätzlich der Gentrifizierungsdruck, der auch da ist. Du hast es gesagt, das RAW-Gelände, es gibt einen Verwertungsdruck und es gibt die Autobahn, ne? Die 100, die einfach auch ganz, also wirklich an sehr, sehr breiten Streifen akut bedroht, genau, zwischen Warschauer Straße Richtung Ostkreuz drüber. das ist ein bisschen ein komplexes Thema, weil es nicht falsch ist, dass die Clubs dort entstehen konnten, weil es eine A100-Vorhaltefläche ist. Ne? Da war einfach eben der Raum. Die Clubs sind auch nicht durch Zufall am Mauerstreifen entstanden, sondern weil da eben der Raum war erstmal. Und wenn man den aber jetzt auch nach und nach einer Verwertungslogik oder einer meiner Meinung nach altertümlichen Wachstumslogik über Verkehrsachsen als Autobahnen unterstellt, dann verschwindet das. Und das ist dieser enorme Verlust für Berlin, weil es Markenkern ist. So. Und deshalb waren wir da auch schon immer Vorreiter, deshalb war die Club Commission da schon immer Vorreiter. Wir haben über die Club Commission hinaus mit denen gemeinsam ein parlamentarisches Forum Clubkultur etabliert, wo wir mindestens viermal im Jahr zusammenkommen mit den Clubs selbst, also den Mitgliedern auch der Club Commission, mit deren Vertretern und alle clubpolitischen Sprecher aller Fraktionen. Und man muss auch sagen, dass Clubkultur ein Thema ist, in dem die überfraktionelle Zusammenarbeit sehr gut funktioniert.
Hier im Abgeordneten.
Hier im Abgeordneten. Mhm. Genau,
ja. Und wenn du das jetzt allgemein so einschätzen solltest, zu der Frage, ja, also hat Berlin weiterhin Zukunft als Clubhauptstadt auch, also nicht nur von Deutschland, sondern generell als Club-Mekka mit den großen Standorten, die es noch so gibt auf der Welt, da mitzuhalten? Oder siehst du da ja, ein bisschen pessimistischer in die Zukunft bei der Frage?
Ich glaube, wir müssen uns sehr, sehr bewusst, ob der Herausforderungen, die vor uns liegen, sind, sein. Und es braucht ein stärkeres Bewusstsein, als dass das ich zumindest beobachte, dafür, wie wertvoll die Clubszene für Berlin ist und was es dann eben auch an Förderung, sei es finanzielle, aber auch einfach politische Unterstützung, nicht nur für einzelne Akteure, sondern den Wert als Ganzes braucht, ehrlich gesagt. Die gehen auch durch einen Wandel, wir haben drüber gesprochen, ne? Die Gäste ändern sich. Die Angebote ändern sich. Die sitzen in oft steinalten Landesimmobilien, die sonst leer stehen würden übrigens. Ne? Also es würde verläutern ohne Leute, die dort durchaus auch investieren. Ne? Also die Clubs in Berlin, die sind auch Investitionsbringer. Die schaffen auch Arbeitsplätze. Die, also, ne? Also das ist eine Branche, die bringt Arbeit in diese Stadt. Die bringt auch gute
natürlich.
Jobs in diese Stadt. Ne? Also es geht hier nicht nur darum, dass es irgendwie ein Einkommen für den Staat generiert. Es generiert auch Einkommen für ganz, ganz viele Leute, die da gerne in einer kreativen Branche arbeiten. Und ich finde, dafür ist die Wertschätzung noch nicht hoch genug, auch bei uns im politischen Rahmen. Das heißt, es braucht eigentlich schon ein festes Konzept, wie das gesichert werden kann, weil wir sehen eben, dass es so sehr unter Druck steht, dass es sich im Moment nicht komplett alleine transformieren wird. Und dafür müssen wir die Weichen stellen, den Transformationshebel setzen, begleitend von einem nachhaltigen Tourismus auch zum Beispiel. Ne?
Hat da Berlin vielleicht auch in dieser Konkurrenz, wenn es jetzt um als Clubmetropole geht, einen Standortvorteil jetzt gegen anderen über, denn klar, irgendwie große andere Clubs in Europa, vielleicht noch London oder Barcelona, weiß ich nicht, international New York. Also hat Berlin dann einen Standortvorteil oder eher auch einen Nachteil, weil man sagt, okay, in London, wenn es in der Innenstadt ist, okay, da ist ja die Kommerzialisierung schon da. Die ist auch nicht mehr aufzuheben sozusagen.
Also was wir schon wissen, ist, dass Berlin immer noch günstiger ist als andere europäische Metropolen. Das bleibt hoffentlich noch lange so, aber auch das meinte ich gerade mit dem politischen Bewusstsein dafür, ne? Wenn wir über günstige Preise sprechen und auch über günstige Gewerbemieten zum Beispiel, ne? Das betrifft soziale Träger sicherlich, aber es betrifft eben auch eine Kulturbranche. Wir reden oft darüber, dass Ateliers fehlen, ne? Dass eben Raum für kreative Tätigkeit fehlt und da müssen wir Clubs und Clubbetriebe mit meinen und das mitdenken, auch in den politischen Weichen, die wir stellen. Ansonsten kann es sein, dass wir den Standortvorteil, den wir schon definitiv haben, verlieren. Und das ist nicht so einfach wieder aufzubauen. Und ich glaube, was weg ist, bleibt halt erstmal weg.
Ja, klar, in dem Prozess. Und man sieht es ja jetzt auch schon, dass eben einige Clubs auch aus dem Innenstadtbereich dann schon rausgegangen sind und neue Eröffnungen dann eben eher in Oberschöneweide stattfinden.
Eigentlich erstmal geil. Wenn ich wüsste, dass die Innenstadt genug Raum bietet, um da dann auch eine neue Öffnung zuzulassen, weißt du, das ist ja der Wandel, den man eigentlich haben wollte. Also das ist die Vision, auf die wir gucken, wo wir sagen können, dass Clubs, die Bock haben, sich weiterzuentwickeln, weil sie Bock haben, sich weiterzuentwickeln, sagen, cool, ich mache einen neuen Raum, schöne Weide. Ich bringe das bewusst in die Außenbezirke und ich bin wirklich eine ganz starke Advokatin und Vertreterin dafür, dass mehr Clubkultur auch im Außenraum gedacht wird. Muss. Ich bin immer am Werben dafür, wenn wir jetzt die 16 neuen Stadtquartiere entwickeln in der Stadtentwicklung, dass sie sagen, hey, lass doch da mal einen Clubstandort einplanen einfach. Auch gerne von einer landeseigenen. Wieso baut die HOVOG keine Clubs?
Hast du, ja, was ist die Antwort? Ich weiß nicht.
Es spricht überhaupt nichts dagegen, die HOVOG kann Clubs bauen. Also ganz explizit als Landeseigene zu sagen, wir stellen eine Fläche dafür zur Verfügung. Und wir planen Kulturnutzung natürlich auch in neue Stadtquartiere mit ein. Und das muss verträglich gestaltet werden. Und wenn ich aber überhaupt über einen neuen Raum nachdenke, dann kann ich da halt gut Sachen wie Schall- und Lärmschutz von vornherein mit reindenken. Würden wir, wenn wir jetzt einen Standort für eine Oper suchen, auch mitdenken. Ne? Da kann man es wieder mit anderen, ne? Oder mit Theatern. Ne? Also auch die denken wir ja durchaus im Außen. Oftmals leider auch zu wenig übrigens, aber auch hier sind wir auf einem Weg und wir haben zumindest ein Bewusstsein darüber, dass es das auch dort explizit braucht und wir es dorthin bringen müssen.
Vielleicht wäre das dann einfach nicht so cool, wie wenn man in alte Gebäude, wie beim Berghain, beim RSO oder so, Watergate war jetzt kein altes Gebäude, aber hier Tresor oder so, das macht ja auch so ein bisschen den Charme aus, oder? Dass das eben eigentlich Gebäude sind, die eigentlich mal eine andere Nutzung haben.
Ich glaube, dass die Berliner Clubszene das total drauf hat, wirklich alles in einen coolen Raum zu verwandeln, da bin ich sehr selbstbewusst.
Ja. Schauen wir mal, ob die HomoG dann bald auch vielleicht Clubs baut. Ein anderes Thema, was ja auch ein großes Thema natürlich ist und ein wichtiges Thema, Drogenpolitik, Legalisierung von Cannabis, noch unter der alten Ampelregierung. Jetzt haben wir die neue Regierung. Wie schätzt du das Ganze ein? Wie ist so dein Zwischenfazit im Stand der Legalisierung? Und wie siehst du das jetzt mit den Bestrebungen, das vielleicht wieder rückabzuwickeln in der neuen Bundesregierung?
Also die Bestrebung, es rückabzuwickeln, sind natürlich hanebüchen. Wir haben ja den ursprünglichen Plan nicht mal komplett umgesetzt. Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene steht, dass sie es im Herbst 25, doch, ich glaube, sie wollen es sogar schon im Herbst diesen Jahres evaluieren. Und dann hat das Gesetz natürlich kaum Wirkung zeigen können. Also es gibt dann einfach noch nicht viel, was evaluiert werden kann. Dementsprechend bin ich jetzt aber auch nicht allzu besorgt, ob dieser Evaluierung, weil ich glaube, dass sie zeigen wird, naja, wir haben noch nicht viel zum Evaluieren und auf der Grundlage dann ein Gesetz wieder abschaffen zu wollen, fände ich sehr dünn. Ich hoffe und zähle da sehr, sehr darauf, dass auch die SPD-Fraktion es dann entsprechend bewerten wird, ehrlich gesagt. Bin da aber optimistisch. Ne? Also auch in der SPD wurde ja lange viel über eine progressive Drogenpolitik gestritten. Inzwischen wurde sie erkämpft, auch vom Berliner Landesverband maßgeblich mit erkämpft. Daher war das der erste Schritt. Was ich meine, wenn ich sage, wir haben ja erst die Hälfte umgesetzt, ist, dass das Konzept in zwei Säulen gedacht war. Das heißt, die eine Säule ist, was wir haben, die Cannabis-Anbauvereinigung, eine Entkriminalisierung. Und die alleine reicht nicht, um den Schwarzmarkt auszutrocknen. Und das ist auch ein Zwischenfazit. Was wir bisher haben, wird nicht reichen, um den Schwarzmarkt auszutrocknen. Und deshalb finde ich es manchmal auch ein bisschen albern, wenn man das der Sache zum Vorwurf macht, zu sagen, naja, das hilft ja gar nicht, um den Schwarzmarkt auszutrocknen. Ja, weil wir ja auch ganz bewusst eigentlich auf eine zweite Säule gesetzt haben, die dann auch wirklich Lieferketten etablieren sollte. Man hat das in diese zwei Säulen gepackt, weil man weiß, dass Lieferketten rechtlich auch in Vereinbarkeit mit dem EU-Recht schwerer durchzusetzen sind. Deshalb hat man gesagt, okay, wir machen jetzt schon mal in dieser Legislatur den ersten Schritt, für den ich dankbar bin, weil ich glaube, dass es vielen Menschen schon mal einen Zugang einfach zu sauberen Produkten gegeben hat. Ne? Aber das muss hochgezogen werden. Es war nicht einfach, bis die Bundesländer all die Verordnungen geschrieben hatten. Es war gerade hier in Berlin auch ein großes Hin und Her, muss ich sagen, zwischen den Verwaltungen. Wer ist denn jetzt eigentlich dafür zuständig, diese und jene Verordnung zu schreiben? Das war einfach lange unklar. An wen muss ich mich wenden? Wie kriege ich meine Genehmigung? Wir alle kennen diesen Verwaltungsdschungel. Und deshalb, wie gesagt, sind auch die Anbauvereinigungen erst am Wachsen. Und dann erst kann es seine Wirkung entfalten.
Nun ist die Legalisierung von Cannabis ja ein Punkt in der Drogenpolitik. Aber ich glaube, viele, wenn man das hört, Drogenpolitik, denken eher auch an die negativen Aspekte von dem Thema, nämlich harte Drogen und die Erscheinungsbilder davon in der Stadt, die wir auch haben, an Hotspots wie dem Leopoldplatz besonders geballt oder am Görlitzer Park, kennt jeder. Und gerade am Görlitzer Park gibt es ja auch sehr große Debatten rum. Jetzt soll ja bald dann doch der Zaun kommen. Wie siehst du das alles? Also ist das eine Möglichkeit? Wird dieser Zaun zum Beispiel das Problem zumindest eindämmen? Ist das Teil einer Gesamtstrategie? Also das ist es ja auf jeden Fall, aber reicht es so? Wie siehst du das?
Also ich bin kein Fan vom Zaun. Der Zaun war auch ein Kompromiss, den wir als Fraktion gegangen sind, weil wir wussten, es ist der CDU wichtig. Und es gehört halt auch zu einer Regierungskonstellation dazu, dass man mal so einen Kompromiss macht. Alleine der Zaun sorgt, glaube ich, noch nicht für eine Verdrängung. Und wenn wir eben all die Einzelmaßnahmen, die wir im Sicherheitspaket eigentlich mit dazu beschlossen haben, vor allem zuerst und mindestens parallel umsetzen, dann sollte es zu keiner Verdrängung in die Hauseingänge kommen. Wir hören aber jetzt schon in den Beschwerden, dass das Problem sich so weit ausdehnt, dass wir eben merken, es zieht in den Kiez vom Park rüber, jetzt ganz konkret beim Görli. wir kleben diesem Sicherheitspaket an ganz vielen Stellen aber auch nur Pflaster. Und mein Ansatz wäre, die Ressourcen, die wir in der Polizei haben, aber auch die Ressourcen, die wir in der Justiz haben, halt ganz gezielt in wirklich den großen, den kriminellen Handel zu stecken, anstatt auf Kleinstdealende oder eben Suchterkrankte zu gehen, ne, die sich ihr Zeug eben im öffentlichen Raum besorgen müssen. So ist es, wenn ich eine Suchterkrankung habe und wenn ich auf meinen Crack einfach angewiesen bin. Das ist dann erstmal so. Und anstatt denen hinterherzusteigen, glaube ich, ist es eine richtige Entscheidung zu sagen, wir stecken die Ressourcen in die Nachverfolgung von Großhandel. Richtig cool fand ich zum Beispiel, dass Iris Spranger als Innensenatorin nach Rotterdam gefahren ist, sich den Hafen angeguckt hat. Da kommt ein Großteil von dem Zeug an. Und die ist da schon hinterher zu sagen, okay, wie vernetzen wir uns auch als Riesenmetropole mit eben einem internationalen Ruf zum Party machen, eigentlich mit anderen Metropolen, mit eben genau diesen Städten, die auch von diesen Handelswegen betroffen sind, um da effizient nachzugehen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das hat dann mit dem Zaun aber eigentlich nicht mehr viel zu tun.
Nur sind das ja eigentlich auch zwei verschiedene Themen. Also klar, du hast den großen Handel und der wird bekämpft, ja auch international, aber du hast ja trotzdem auch die Situation vor Ort und auch die Kriminalität vor Ort, die ja auch natürlich für die Anwohnenden ein Problem ist oder für Leute, die hineingeraten. Also man hat ja trotzdem dieses Problem da, auch wenn man jetzt stärker die Handelsrouten oder die Kartelle am Ende im Hintergrund ins Auge fasst.
Naja, in dem Moment, wo hier weniger Zeug ankommt, habe ich zumindest ein kleineres Problem. Ne? Ein Großteil des Problems macht sich auch, weil gerade Kokain aktuell einfach arschbillig ist und so immer mehr Leute in diesen Sumpf reinzieht. Ne? Und man muss sich ja noch angucken, und da ist übrigens eine kleine Brücke zur Entwicklungszusammenarbeit, wer daran verdient. Ne? Also die Kokainplantagen im südlichen Amerika sind ja auch von kriminellen Banden betrieben. Ja, ne? Also das ist ja alles keine feine Sache. Das heißt, auch da muss man eigentlich gucken, dass die Ursprungsländer auf die Beine kommen. Das halte ich für eine ganz wesentliche Verantwortung, klar, dass die Leute auch dort nicht mehr auf Drogenhandel, Drogenschmuggel angewiesen sind, um dieses System trocken zu legen. Das geht schon Hand in Hand. Dann muss ich die Handelsrouten verfolgen, muss gucken, dass ich da wirklich die wegschnappe, die diesen ganzen Handel organisieren. Und hier vor Ort muss ich halt Suchtkranken helfen und muss gucken, dass ich dafür auch realistische Optionen biete, mit was wir eben immer einen niedrigschwelligen Zugang nennen, dass die Leute einfach an Hilfe kommen. Und das erschwert aber tatsächlich die Kriminalisierung. Deshalb ist meine, und zwar ganz persönliche Haltung, die aber Gott sei Dank auch schon viele Beschlusslagen jetzt inzwischen untermauern, dass es wirklich sinnvoll ist, Kleinstmengen an Drogen auch straffrei zu machen. Mhm. Weil mein Problem ist überhaupt nicht jemand, der eben eine kleine Menge Kokain für seinen nächsten Schuss mit dabei hat. Mein Problem ist aber, wenn der nicht an Hilfe kommt und deshalb beim Kotti ständig klaut beim Einzelhändler um die Ecke, weil er sich irgendwie das Geld für das Zeug beschaffen muss. Und das nervt ja dann die Leute. Und zwar auch zu Recht, und Nerven ist wahrscheinlich noch untertrieben. Mhm. Ne? Das besorgt die auch. Und ich erlebe vor allem Leute und eben dann auch Gewerbetreibende in diesen Kiezen, die nicht einfach nur sagen, schafft die mir weg, sondern die wirklich auch betroffen von diesen Menschen sind und die sagen nicht einfach nur, schafft die weg, die sagen, helft denen wirklich. Hm.
Okay. Noch ein Punkt, der ja auch Teil deiner Sprecherfunktion ist, ist ja der Tierschutz. Und auch da, wir haben jetzt so Berlin statt der Clubs, Berlin statt der Drogen, naja, hoffentlich so nicht, du weißt, wie ich es meine, Berlin statt der Hunde vor allem. Ach, ja. Stimmt das eigentlich so? Ist das so ein Bild? Weil irgendwie, das gibt es eigentlich seit den 1920er Jahren, so Berlin ist auch die Stadt der Hunde, weil Berlin statt der Singles, und irgendwie kommen da die Sachen zusammen. Also es gibt mehr Katzen eigentlich als Hunde. Wirst du bezeugen können, du bist stolze Katzenmama.
Ja, zwei davon gehören zu mir, ja.
Aber statt der Hunde, stimmt das so eigentlich von den Zahlen her, oder?
Ich glaube schon, ja. Also wir sind, wir haben eine enorme, und ich sage so offen, Hundelast. Es ist auch eine Belastung für die Stadt. Und ich glaube, der Bezirk mit den meisten ist immer noch Marzahn-Hellersdorf. Auch das ist irgendwie ein Klischee, der Chihuahua aus Marzahn.
Aber der Boxer hätte ich gedacht. Ja,
vielleicht auch der. Und das bringt direkt nämlich ins nächste Thema. Warum beschäftigen mich Hunde wirklich enorm viel? Weil in einer Stadt, die so zahlreich mit Hunden besiedelt ist, sind ja auch Konflikte einfach vorprogrammiert. Die begegnen sich, die kommen aus verschiedenen Situationen, die haben alle einen Charakter. Und da glaube ich, ist es eine politische Aufgabe, auch Vorsorge dafür zu treffen, dass es sicher passieren kann. Unsere aktuelle Bissstatistik zeigt, dass da auf jeden Fall noch viel Verbesserungsbedarf ist. Und auch die Veterinärämter spiegeln uns zurück, dass die aktuelle aktuelle Rasseliste, die wir haben, eigentlich gar kein gutes Instrument ist, um vor allen Dingen für Sicherheit zu sorgen, dass diese Bissvorfälle nicht passieren, weil die einfach nur bestimmte Rassen bewertet. Ich aber jetzt in der Statistik wieder sehe, dass es eben vor allem Dackel sind, ne? Die beißen. So. Und Berlin ist auch Dackelhauptstadt, habe ich jetzt erst recht. Also Dackel ist, glaube ich, aktuell der beliebteste Hund. Und Berlin unterwirft sich leider, Berlin ist halt auch Modehauptstadt, unterwirft sich oft diesen Tiertrends. Und vielleicht passiert es auch bei Katzen, da ist es immer noch schwieriger nachvollziehbar, aber das Tierheim merkt es dann immer, dass sie so bestimmte Trendtierarten besonders viel reingespült bekommen. Und dafür bräuchte es viel mehr Aufklärung, weil ganz viele davon sogenannte Qualzuchten sind. Ne? Also ja. Hunde mit sehr kurzen Schnauzen, die einfach kaum noch atmen können, aber auch bei Katzen. Ne? Perser haben dasselbe Problem und da könnte man eine ganz lange Liste aufzählen, die halt einfach trendy sind. Und die Menschen schaffen sich, haben sich vor allem auch hier wieder in der Corona-Zeit sicherlich, einfach mit viel zu wenig bedachten Tier angeschafft. Und dann kommt, und das kann finanziell reinhauen, eine Krankheit dazu. Und ich schaffe es nicht mehr und dann muss ich es im Tierheim abgeben oder ich lande bei der Berliner Tiertafel.
Wie ist es, weil du hattest es vorhin mit den Bissvorfällen auch genannt. Wie stehst du da zum Hundeführerschein? Ist das eine Möglichkeit?
Hundeführerschein ist eine harte Debatte gerade. Das ist wirklich auch eine, die viel Öffentlichkeit macht, was ich total gut finde. Weil allein die Debatte ja schon dazu führt, dass Menschen sich eigentlich viel mehr Gedanken darum machen. So, okay, was sind eigentlich die Voraussetzungen, um Hund sicher führen zu können? Und gerade dazu sollen im Verwaltungssprech würde es dann heißen, Sachkundenachweis dienen. Und ich werbe eben sehr, sehr stark dafür und ich bin eigentlich froh, dass es auch viele Fachpolitiker mit mir tun und auch die Fachverwaltungen inzwischen intensiv prüfen, dass man so einen Sachkundenachweis machen muss, bevor man sich ein Tier anschafft. Wäre es der theoretische Teil, dann hole ich mir den Hund. Das heißt, ein Züchter oder ein Verkäufer, ein Händler müsste dann auch gucken, okay, gibt es schon den Nachweis über diese theoretische Prüfung? Dann erst wird das Tier übergeben und dann wird mit dem Tier nochmal die praktische Prüfung gemacht. Und das Ganze wäre auch in einem überschaubaren Kostenrahmen. Wir reden in anderen Städten, Niedersachsen hat das schon seit 2013, von zwischen 80 bis 180 Euro kostet. Ne? Okay. Und auch das hat nicht jeder einfach so mal locker. Aber ich muss sagen, ein Hund kostet in seinem Leben dann durchschnittlich so viel wie ein Kleinwagen, neuer. Also wenn ich schon bei dem Wert schlucke für die 180 Euro extra, dann ist es vielleicht keine gute Entscheidung, mir einen Hund anzuschaffen.
Das stimmt. Und das gilt hier nur für Hunde, weil die natürlich auch die zahlen Hundesteuern oder die Besitzer zahlen Hundesteuern. Was wäre mit dem Katzenführerschein? Denn auch da, also auch da gibt es natürlich Leute, die besser und andere, die nicht so gut mit ihnen umgehen. Ist es einfach nur, weil man die halt dann nicht so sieht, weil sie ja dann meist so privat sind? Weil da ist die Lobby irgendwie, also ich bin auch Katzenbesitzer, irgendwie nicht so da. Man sieht mal Kastration und so, okay, dieses Thema gibt es, aber sonst ist das nicht so da. Und das gibt es ja auch. Also die Tierheime, ich glaube, die meisten sind Katzen, nicht Hunde.
Ja, das stimmt. Das ist alles richtig. Ich glaube auch, dass es dafür zu wenig Aufmerksamkeit gibt, weil die eben drin und dementsprechend versteckter sind ganz oft. Und auch bei Katzen werden so enorme Haltungsfehler gemacht. Auch ich muss sagen, dass meine erste Katze rückblickend hätte ich anders halten können und müssen an einigen Stellen. Ne? Die hätte mehr Aufmerksamkeit von mir bekommen können. Mhm. Und man lernt damit auch so ein Stück weit, aber mir hätte mehr Aufklärung tatsächlich damals auch gut getan. Mhm. So inzwischen haben wir extra bewusst zwei zum Beispiel, damit die eben nicht so viel allein sind, damit die sich auch mit einem Artgenossen explizit, ich sag mal, unterhalten können und eine artgerechte Beschäftigung eben, ja, Geschwister, dann auch eine artgerechte Haltung eben bekommen und miteinander können. Aber ich sag mal, einen Schritt nach dem anderen, da kickt ein bisschen die Sozialdemokratin vielleicht zu sagen, wir müssen da mehr hingucken. Die Tierheime haben, glaube ich, gerade auch wieder eine Warnung abgesetzt, weil die eben merken, dass es vor allem immer mehr verwahrloste und schlecht gehaltene Katzen, auch bei denen dann natürlich irgendwann ankommen. Weil eine Katze, die nicht richtig gehalten wird, in den meisten Fällen dann früher oder später auch Probleme macht und wegen Aggression oder Unsauberkeit abgegeben wird. Das sind dann eigentlich so die typischen Anzeichen, weswegen die im Tierheim landen, leider.
Ja, so ist es. Das ist aber nicht so schön.
Vielleicht da doch noch mal ein Einwand. Ja. Was es in den Koalitionsvertrag geschafft hat auf Bundesebene, worüber ich sehr froh bin, ist ein Verbot von Handel auf öffentlichen Flächen. Das haben wir in Berlin auch schon angestrebt. Man muss den Handel halt mehr kontrollieren. Das gilt für Katzen, das gilt dann aber auch für andere Kleintiere. Ganz ehrlich, viele Kaninchen, Meerschweinchen etc., auch die werden in deutschen Haushalten leider sehr oft sehr falsch gehalten. zum Beispiel miteinander. Das ersetzt den Artgenossen überhaupt nicht. Und deshalb müsste man meiner Meinung nach einfach beim Handel, bei der Zucht viel, viel stärker kontrollieren. So. Und das ist dann wieder ein Aushandlungsprozess, ne? Weil es ist halt auch ein Markt. Ja, einfach. Ja. Also Tierhandel ist ein Markt. Tierversicherungen sind ein Markt, der sich wahnsinnig ausbreitet, aus genau dem Grund, ne? Und da, glaube ich, steigern auch gerade die Werte. Ne? Und wenn man sich überlegt, ich kann online bei eBay Kleinanzeigen halt einfach so ein Kätzchen von der Modekasse gerade kaufen und zahle dafür halt dann irgendwie nur die Hälfte von total unseriösen Typen, die meistens aus ganz, ganz schlimmen Haltungsbedenken aus Osteuropa kaufen. Und auch da ist es halt wieder Aufklärung, aber Kontrolle. Da bräuchte ich auch mehr Unterstützung vom Zoll, von der Polizei. Ne? Da müsste man hingucken. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Parallele. Ne? Also bei Drogen fordern wir oft härtere Strafen, mehr Kontrollen, Handel eindämmen, mehr Kriminalisierung. Aber ehrlich gesagt sind das Dinge, und ich bin jetzt nicht dafür bekannt, ordnungspolitisch überall hart zuzuschlagen, aber bei Tierschutz würde ich mir das mehr wünschen. Da würde ich mir mehr Strafen, mehr hingucken und ehrlich gesagt auch mehr Nachverfolgung wünschen. Und da ist es dann oft so, naja, aber es soll ja jeder, der irgendwie möchte, einen Hund oder eine Katze halten können, bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, es gibt kein Grundrecht auf Tierhaltung.
Okay. Der Hundeführerschein wäre ja dann eine Hürde.
Eine Regulierungsmöglichkeit, genau, richtig, richtig. Aber auch Online-Formen, also genau, auch eine Aufgabe für die Bundesregierung wäre mal, den Online-Handel eben genauer anzugucken und auch da von den Züchtern und Händlern einfach mehr Nachweise einzufordern, damit nicht jeder da eben einen Satz Chihuahuas einfach mal zum Verkauf einstellen kann. Und die geben echt Knete, ne? War auf die Kralle, wenn man es dann auch nicht versteuert, dann bleibt was übrig. Ja, das ist halt attraktiv. Und wenn man relativ empathielos ist, dann ist es auch ein Stück weit schnelles Geld.
Ja, hoffen wir, dass es da mehr Kontrollen gibt, mehr Einschränkungen. Vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir schauen, wie sich alles entwickelt und wir sprechen auf jeden Fall wieder.
Vielen herzlichen Dank, dass ich auch über meine Herzensthemen sprechen durfte.
Ja, naja, natürlich. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.